Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich komme ein Stück hier vor, dann sehe ich auch die da hinten. Hallo. Es ist immer total spannend. Ich darf durch ganz Deutschland fahren, in verschiedenen Gemeinden predigen. Und ich als Berliner war, ich bin so echt direkt. Also kann sein, dass ich mal was sage, was dich ein bisschen vielleicht, du ja nicht verstehst, was ich sage. Also vor euch steht ein echter Ostberliner sogar noch. Ja, ich bin ein echter Zeitzeuge. Habt ihr schon mal so einen gesehen? Ja, also Bastian Decker, mein Name, wie schon Daniel gesagt hat. Und ich bin so froh, ganz ehrlich, ich bin so froh, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich bin so froh, was Gott in deinem Leben getan hat. Und wenn wir sonntags zusammenkommen, so als Christen, als Familie, eigentlich müssten wir alle ausrasten, oder? Von dem, was Gott in unserem Leben getan hat, dass er einen neuen Tag gemacht hat, dass wir, obwohl in unserem Kontinent gerade echt Krise ist, aber dass wir als Christen in Deutschland in einer Freiheit leben dürfen, wie in vielen anderen Ländern dieser Welt nicht. Und ich bin manchmal selber so bei mir beschämt, so wie ich manchmal so daherlebe, so, ach ja, jetzt heute haben wir mal wieder einen Gottesdienst und dann, ach, wir treffen uns wieder als Missionsteam und ja, machen wir halt alles. Aber eigentlich muss es so, wow, dass wir das dürfen. Und ich will gar nicht zu viel von mir sagen, dass ich verheiratet bin, Kinder habe und so weiter. Das ist so wahrscheinlich der Klassiker, wenn Gastprediger da sind. Aber mir liegt viel mehr auf dem Herzen, dass wir zusammen als Christen am Ende vielleicht dieser Predigt, dieses Gottesdienstes stehen und sagen, Jesus, keine Ahnung wie, aber hier bin ich. Und ich möchte das täglich ausleben, dass andere Menschen an mir sehen, dass jemand in mir lebt, der alles verändert hat in meinem Leben. Wisst ihr, als ich mit 22 Christ geworden bin, da war mir noch gar nicht bewusst, was Gott alles in meinem Leben verändern wird. Ich habe das gestern bei der Schulung, wir haben darüber gesprochen, wie man mit Menschen ganz einfach über den Glauben sprechen kann. So, also, ich weiß gar nicht, wie viele waren da, 60, 70 Leute vielleicht. Und dann sind wir zwar auch spazieren gegangen, ne? Also wir haben Eis gegessen und bei solchen Sachen passieren halt manchmal so Sachen. Ja? Und es war einfach gut zu sehen, den Leuten zu erzählen, manche sind so hoffnungslos, gerade in der heutigen Zeit. Ich meine, ihr wisst selber, was so in den letzten 2 Jahren bei uns so los war. Ne? Und zu wissen, dass wir aber trotzdem eine Hoffnung haben, auch wenn wir selber herausgefordert sind und es den Menschen auch so weitergeben könnten, das zerreißt mich selber manchmal so ein bisschen, weil ich so, einerseits will ich so meine Ruhe auch haben, kennt ihr das auch? Ja, jetzt, ich habe so viel getan, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Und andererseits sehe ich aber meine Nachbarn oder Freunde oder Bekannte, die Gott nicht kennen und denke mir so, ey, wenn ihr diesen Jesus so ein bisschen bei euch hättet, nur ein bisschen, so wie der Glaube mit den Senfkorn, so klein wie der Senfkorn, wenn das nur ein bisschen bei euch wäre, dann wäre so viel anders. Und ich durfte damals, als ich Christ geworden bin, in eine Jugend wurde ich sozusagen eingeschleust, eingeladen, wie auch immer. Mir wurde damals gesagt, die haben da einen Jugendclub. Und dann bin ich dann hin und dachte, wird bestimmt schon cool sein. Und da stand der Werner Nachtigall auf der Bühne. Kennt er auch schon, ne? Guter Freund von mir, mein Chef auch. Und der erzählte, was er alles mit Gott erlebt. Und da dachte ich, Mensch, ist doch ein cooler Typ. Und dann seine Frau noch kennengelernt. Die war nicht so viel auf der Bühne, aber im Hintergrund. Und hat die Leute so richtig an die Hand genommen und gezeigt, guck mal, so sieht dein altes Leben aus. Komm, ich zeig dir mal, wie es neu aussieht. Und die hat dann wirklich die Leute reingeführt in dieses Leben mit Jesus. Und es hat sich so viel verändert. Und seitdem merke ich so, ja, es brauchen andere einfach auch. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ihr sagt, oh, jetzt Missionswerk, okay, jetzt kommt die Predigt. Wir müssen alle auf die Straße und so weiter und so fort. Und ich sage dir so, nein, brauchst du nicht. Ich habe heute ein Thema für euch mitgebracht, das war gar nicht abgesprochen. Ne? Also die wussten zwar den Titel, aber sie wussten nicht, was da drin kommt. Und ich bin zwar auch Pastor in einem Missionswerk, also ich nenne mich immer gern evangelistischer Pastor oder pastoraler Evangelist. Kannst dir aussuchen, was dir lieber ist. Also ich fühle mit eurem Herz total mit und andererseits sage ich mir so, ey, komm, lass uns ein bisschen Dynamik noch mit reinbringen. Also der Titel heute, seht ihr auch gleich auf der Folie, ist Sei anders, aber nicht komisch. Amen. Eine Person hat schon eine Erkenntnis bekommen. Nein, war von unserem Team. Danke, dass du mich so unterstützt, Paula. Sie weiß, dass ich so dieses Amen zwischendurch auch so brauche, so zu wissen, ah, ihr hört zu. Ja, ja, das ist so. Amen. Halleluja. Nee, praise the Lord, müsst ihr dann sagen. Okay. Yeah, preach it, man, genau. Also, ihr Lieben, sei anders, aber nicht komisch. Und es hat sogar damit zu tun, dass wir Menschen auch erreichen, aber wisst ihr, unser Herz ist es ja total, dass Menschen Jesus kennenlernen, wie Daniel schon gesagt hat. Und ich merke so, dass so Thema Evangelisation, wow, ey, in ganz Deutschland, das ist echt herausforderndes Thema. Viele haben schlechte Erfahrungen gemacht. Viele wurden gezwungen, gedrängt, gab Druck, schlechtes Gewissen, all diese Dinge. Kennt ihr sowas, ja? Nee, manche ja. Und ich denke mir so, eigentlich, nee, das sollte ein Thema sein, was eine Leichtigkeit mit sich bringt, eine Freude mit sich bringt. Weil das Genialste ist, könnt ihr mir glauben oder nicht, also es ist so, wenn du mit jemandem betest, weil du mit jemandem gesprochen hast, der sich vielleicht sogar noch für Jesus entscheidet, du fliegst nach Hause. Obwohl es gar nicht um dich dabei geht, auch witzig, ne? Es geht ja um die Person, aber es gibt eine gute Nebenwirkung, einen guten Nebeneffekt für dich selber auch, weil es dich auch auferbaut. Und trotzdem habe ich euch drei Worte mitgebracht, über die ich heute sprechen oder nicht sprechen will. Das verrate ich euch gleich noch. Drei Worte, die jeder von uns schon mal gehört hat. Evangelisation, Evangelisieren und Einsatz. Oh, Totenstille, genau. Das wollte ich auch fragen. Wer von euch, so ganz ehrlich, wer mag diese Worte, wenn man die schon so liest? So, wer mag die? Ja, so ein paar, okay, gut. Ja, denkt dran, immer so ehrlich sein. Der Herr schaut bei jedem Gottesdienst zu. Und ganz ehrlich, ganz normaler Schnitt, alles easy, weil, und das ist genau der Punkt, weil diese Worte sind negativ behaftet durch die letzten Jahrzehnte. Und eigentlich bricht es mir das Herz, weil es ist viel mehr als das, was wir vielleicht denken, was es ist. Und deswegen habe ich heute gedacht, wir streichen die Worte. Einverstanden? Jetzt melden sich gleich mehr. Und unser Team so, hören es zum ersten Mal. Wie, was, wir dürfen keine Einsätze mehr machen? Habe ich doch gar nicht gesagt. Nur die Worte streichen wir heute mal. Das Witzige ist, diese Worte findest du gar nicht in der Bibel. Und jetzt die meisten so, Amen, ich hab's doch schon immer gewusst. Im Kontext hast du die Worte schon mit drin, ja? Aber mir geht's halt einfach um bestimmte Sachen und deswegen versteht ihr auch gleich, warum ich sie streiche. Wisst ihr, der Evangelist, ich kenne das bei vielen Leuten, die sagen mir, hey, ich bin nicht so der Evangelist. Deswegen, ich bin nicht so, Leute anquatschen, ist nicht so mein Ding, ich bin nicht so der Evangelist. Und dann sage ich mir immer, ja, ist doch auch gut, dass du nicht der Evangelist bist. Also, wieso? Viele haben auch ein falsches Verständnis von dem Wort Evangelist. Evangelist wird beschrieben im Epheser 4, Vers 11 bis 15, unter anderem, wie auch Pastoren, also Hirten und Lehrer und so weiter. Und vielleicht räume ich da mal ein bisschen auf. Also der Fakt ist, dass der Evangelist eine Dienstgabe in der Gemeinde ist. In der Gemeinde. Und zwar, um die Gemeinde zuzurüsten, so wie auch der Apostel, der Prophet und so weiter, damit, und jetzt kommt's, damit die Gemeinde in die volle Fülle des Geistes kommt. So, das heißt, nur weil Menschen gern auf die Straße gehen oder Menschen gern von Jesus reden, sind sie längst keine Evangelisten, sondern sie sind einfach Zeugen von Jesus. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Nicht, oh, ich bin kein Evangelist, ich rede nicht mit Leuten, nein, sondern hey, ich bin nicht so, hab vielleicht die Dienstgabe nicht. Natürlich ist der Evangelist auch der, der viel mit Menschen redet, sonst könnte er uns als Gemeinde da drin nicht unterrichten, richtig? Macht ja auch Sinn. Aber versucht das mal wirklich wegzublenden, auszublenden, weil es mir geht's nicht darum, deswegen haben wir es gestrichen, keine Evangelisation, kein Einsatz oder Evangelisieren. Es ist nicht die Punkte, die wir heute hauptsächlich besprechen, sondern ich möchte auf was anderes hinaus. Und zwar ist die Frage für mich, wie wirken wir als Christen manchmal in die Gesellschaft oder vielleicht sogar sehr oft? Was für ein Bild haben die anderen Menschen von uns als Christen? Und versteht mich richtig, wir sollen nicht von der Gesellschaft getrieben sein, wir sollen uns nicht anpassen und so weiter in gewisser Lebensform. Aber trotzdem ist es interessant zu wissen, wie wir als Christen auf andere Menschen wirken. Und da habe ich euch zwei bekannte Personen mitgebracht, die man so ja, aus Medien und so weiter vielleicht kennt. Und der erste ist Mahatma Gandhi. Schon mal gehört vielleicht? Der ist so bekannt dafür, dass er ein Friedensstifter war. Und das Friedensstifter ist eigentlich voll das biblische Wort. Wir sollen Friedensstifter sein. Und guckt mal, was der gesagt hat. Der hat gesagt, ihr Christen habt in euer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, diese Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Ey, als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, also der ist ja noch nicht mal Christ. Aber um das über die Bibel zu sagen, muss er sehr gelesen haben. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum hat er sich dann nicht für Jesus entschieden, wenn er das Wort Gottes liest. Aber das ist krass, dass er versteht, dass wenn wir das, was in der Bibel steht, wenn wir das anwenden auf die Welt, auf das Leben heutzutage, würden wir Frieden bringen, da wo wir sind. Fand ich erstaunlich. Er selber als Hindu ist in einer Glaubensrichtung, die eigentlich so viel Stress hat, ob sie überhaupt am Ende ankommen, wo sie hinwollen. Sie wissen es am Ende nicht, ob sie vielleicht wiedergeboren werden und dann weiterleben müssen. Und also wiedergeboren als Mensch oder ich glaube, manche denken sogar auch als Tier oder wie auch immer. Aber guckt mal, was er noch gesagt hat. Und das hat mich wirklich geschockt. Das habe ich nicht auf der Folie, das lese ich euch nur vor. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Oh, das muss man erstmal sacken lassen, ne? Das heißt, er hat Erfahrungen mit Christen gemacht, wo wir jetzt sagen könnten, das war ja vor vielen Jahren, er hat uns nicht kennengelernt. Ja, hier bei uns, wäre heute in den Gottesdienst gekommen, wäre begrüßt worden mit einer Freude, mit einer Liebe, mit einem erlösten Gesicht, ja, dann hätte er gesagt, Mensch, hier, also, ist ja ganz anders. Aber das Heftigste, was er gesagt hat, war das Einzige, was mich davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Auch hier wäre er bei uns, hätte er erlebt, wie wir Christen sind, ne? Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut. Oh, jetzt zählt der Galater 5 auf. Aber ihr versteht den Sinn, oder? Was für eine Auswirkung hatten damals Christen auf ihn? Und ich will da niemanden verurteilen, weil ich gar nicht weiß, was für Begegnung er hatte. Aber trotzdem zeigt es mir ein Stück weit etwas, wie wir manchmal gegenüber Nicht-Christen oder auch Andersgläubige, wie wir mit ihnen umgehen und wie wir darauf reagieren. Wir manchmal so besserwisserisch tun, so, na, wir wissen es halt besser. Kennt ihr diese Einstellung? Also ich kenne sie bei mir, deswegen frage ich euch auch, ob ihr die auch kennt. Also sitzen wir in einem Boot? Ich glaube ja, ne? Und dann habe ich noch jemanden mitgebracht aus deiner Schulzeit. Also der saß nicht neben dir, sondern der war wahrscheinlich Thema in einem Unterricht. Friedrich Nietzsche. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Auch so eine Aussage, wo ich so denke, hey, wie frech. Und trotzdem zeigt es auch eine Art von Außendarstellung von uns. Wie haben die Christen auf ihn gewirkt? Und da habe ich mir auch gefragt, sag mal, wie sieht man denn erlöster aus? So wir Pfingstcharismatiker, wir kriegen es dann vielleicht mal eher hin, noch zu grinsen die ganze Zeit, aber es ist ja auch irgendwie unecht. Oder? Ist ja auch nicht echt. Wie sieht man erlöster aus? Ich habe mich wirklich gefragt, ich habe mir mal vor den Spiegel gestellt, habe so Sachen ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ich sah immer gleich aus. Aber die Frage ist ja, hat es was mit Aussehen zu tun oder hat es was vielleicht mit der Lebenseinstellung zu tun? Wie gehen wir mit Situationen um? Zum Beispiel die letzten 2 Jahre. Wie sind wir damit umgegangen? Sogar unter uns als Christen. Hui, will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich sage euch, ich war sehr erschrocken. Aber die Frage wäre ja, wie können wir in die Gesellschaft hineinwirken, ohne dass wir unsere Werte dabei verschieben oder verlieren, aber dass wir nicht so diese Moralapostel sind. Ich glaube, das ist das Hauptproblem gewesen damals, auch für den Mahatma Gandhi und Friedrich Nietzsche. Wir kommen manchmal so daher, als wenn wir alles besser wissen. Und dann versuchen wir so den Leuten zu sagen, ey, ihr seid alles Sünder, ihr müsst umkehren. Und dann guckst du mal in dein eigenes Leben und siehst so, ey, ja, nur weil es nicht sichtbar ist, ich mache ja auch andauernd Fehler. Aber wo ist eigentlich diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, wie er uns auch aufgenommen hat mit unseren Fehlern, unserer Schuld und sagt, hey, ich liebe dich, warum können wir so eigentlich nicht mit den Menschen auch umgehen? Also das habe ich mich selber gefragt. Ne? Ich nehme euch immer so damit in meine Gedanken rein, so wie ich bin und wie ich herausgefordert war und ich glaube so 1, 2, 3 Leute von euch vielleicht auch, um euch aber dazu ermutigen zu sagen, es könnte ja anders aussehen vielleicht. Ich habe gleich ein Video für euch, was ich euch gerne vorspielen möchte. Was ich finde, das zeigt so, wie man erlöster aussehen könnte. Vielleicht hilft uns das, aber auch ein bisschen emotional, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich sage euch, mir brennt es im Herzen, mehr in die Richtung zu leben. Und vielleicht habt ihr Lust und Laune, das Video zu gucken? Ja? Ja, ich habe schon gedacht. So, die Übersetzungen sind unten geschrieben, weil das hier auf der Leinwand schlecht zu sehen ist, lese ich sie einfach mit vor, über Mikro, ja, dass ihr euch nicht wundert. Okay, Video ist hoffentlich soweit, dann würde ich sagen, Film ab.
Musik.
Lassen Sie mich helfen. Für die Schulausbildung. Was bekommt er als Gegenleistung dafür, dass er das jeden Tag tut? Da bist du ja endlich. Er bekommt nichts. Er wird nicht reicher. Er wird nicht im Fernsehen gezeigt und immer noch anonym sein. Kein bisschen berühmter. Mama. Was er erhält, sind Emotionen. Er strahlt Freude aus. Erreicht ein tieferes Verständnis. Fühlt Liebe. Erhält, was man mit Geld nicht kaufen kann. Eine Welt, die dadurch schöner wird. Hier etwas gratis für Sie. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Was ist deine Bestimmung? Ist schon bewegend, oder? Und wenn ich euch jetzt noch verrate, dass es kein christliches Video ist, sondern ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. Da denke ich mir, wenn die das verstanden haben, wie wir die Welt verändern könnten, wie viel mehr müssten wir es verstehen? Und jetzt merkt ihr, mir geht es gar nicht darum, dass du auf die Straße gehst und einen Einsatz mitmachst. Mir geht es gar nicht darum, dass du ein Mikro in der Hand hast und durch die Fußgängerzone brüllst. Oder jeden Tag auf die Straße gehst und sagst, eine Stunde habe ich Zeit, jetzt muss ich jemanden ansprechen. Das finde ich gut, das machen wir als Team. Wir lieben das, wir erleben die krassesten Sachen. Aber wenn unsere Einstellung zu dem Menschen nicht stimmt, dann brauchen wir das sowieso auch gar nicht machen. Aber wenn wir allein mit solchen Dingen, weil wir eine Liebe haben, weil wir Erlöster aussehen, weil wir das Leben in die Hand nehmen und sagen, hey, hier bin ich, wie kann ich helfen? Kann ich damit anpacken? Ich meine, guck mal, klar, es ist ein gestelltes Video, ist gar keine Frage. Aber das allein dadurch, dass er dieser Frau geholfen hat mit dem Wagen, sie dadurch so animiert wurde, selber Gutes zu tun und plötzlich gibt sie einer Kundin noch ein bisschen mehr gratis dazu, was sie nie gemacht hat vorher. Du, das sind Auswirkungen, wenn wir mit dem Menschen so umgehen und nicht mit dem drohenden Zeigefinger durch die Welt gehen und sagen, jetzt hast du ja schon wieder und du hast ja gesündigt und keine Ahnung. Ihr macht es wahrscheinlich alles gar nicht. Vielleicht ist es für die Leute, die bei YouTube gerade zugucken, aber ihr versteht, glaube ich, mein Herz, oder? Wisst ihr, wir könnten die Welt so verändern. Wir könnten sie so verändern, wenn wir diese Liebe, die wir bekommen haben, ab dem Tag, wo du dich für Jesus entschieden hast, sagt die Bibel, ist die Liebe Gottes in dein Herz ausgeschüttet. Oh, und ich weiß, wir kämpfen manchmal mit dieser Liebe. Ich stehe auch manchmal vor Leuten und denke mir so, nee, ich will dir eigentlich gar nichts erzählen. Doch, ich würde dir gerne sagen, was du alles falsch machst. Aber diese Liebe Gottes, die verändert alles. Und jetzt fragst du dich, ja Basti, das ist alles toll, aber wo ist denn jetzt das Wort Gottes eigentlich? Das Wort Gottes lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar in Apostelgeschichte 2 sehen wir einmal, wie der Heilige Geist fällt und die Christen vor Ort Kraft bekommen, um Zeugen zu sein. Guter Tipp, Zeugen zu sein, keine Anwälte. Ihr müsst Jesus nicht verteidigen, einfach nur bezeugen von dem, was ihr mit Gott erlebt. Und sie sind da voll abgefeiert, ne? Kennt ihr die Geschichte, oder? Ja? Feuer auf dem Kopf hatte ich noch nie. Aber ich dachte mir, das muss echt ein Highlight gewesen sein. So, und dann die Leute dachten, oh, was ist denn da los? Sind die alle betrunken? Und hier der Kontext ist ganz wichtig. Zu der Zeit war ein jüdisches Fest und deswegen waren viele Juden in der Stadt. Also Juden, die einen Hintergrund haben, das Alte Testament zu kennen. Damals hieß es noch nicht Altes Testament, aber sie kannten die Schriften, die Propheten und so weiter. Und Petrus steht auf, auch so ein wichtiger Punkt, gerade für uns Pfingstcharismatiker. Petrus sieht die Menge und steht auf und fängt an zu predigen und der Heilige Geist kommt dazu. Der Heilige Geist hat ihn nicht gezwungen, er hat ihn nicht aus dem Sessel gerissen und gesagt, Petrus, jetzt hör auf da, komm, hör auf zu zittern und zu jaulen, komm. Nix gegen zittern und jaulen, versteht's richtig, aber er war voll gerade im Heiligen Geist. Sondern der Heilige Geist war wahrscheinlich da und hat gewartet, okay, wer macht jetzt was? Und Petrus sieht es und geht einfach nach vorne und fängt an zu predigen und predigt genau die Dinge, die Juden hören müssen, um eine Erkenntnis zu bekommen. Wenn du heutzutage auf der Straße über die alten Propheten predigen würdest, da würde dir keiner mehr zuhören. Und du siehst durch die Bibel hinweg, wie die Leute, ob es Jesus war, ob sie Apostel waren, je nachdem, zu wem sie gepredigt haben, haben sie die Dinge gesagt, die für die Leute wichtig waren. Und dann brach da sonst was aus. Erweckung pur, 3000 Menschen auf einmal. Das Thema Nacharbeit wäre nochmal eine extra Predigt bei dem Ding, ne? Aber 3000 Menschen. Und dann kommt es genau, die erste Gemeinde bildet sich und sie kamen zusammen und sie blieben ständig in der Lehre und in Gemeinschaft, im Brotbrechen, in Gebeten. Zeichen und Wunder geschahen. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sogar verkauften sie Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle diejenigen, die es nötig hatten, die es brauchten, die bedürftig waren. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken. Weißt du, und wenn du das alles so runterbrichst auf die heutige Zeit, dann merkst du so, oh ja, wir haben so Hauskreise und wir machen das Abendmahl zusammen, wir beten zusammen, wir helfen sogar, jetzt wenn Flüchtlinge kommen, wir sind da für Menschen, die bedürftig sind. Das hört sich doch alles voll biblisch an, unsere Gemeinden, oder? Seid ihr damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden. Und dann kommt der letzte Vers. Und der hat mein Leben verändert, ihr Lieben. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wisst ihr, der erste Teil, das ist das, worauf ich heute am meisten hinaus möchte mit euch. Sie lobten Gott, Anbetung, Lobpreis, sie lobten Gott, sie waren dankbar für alles, was sie hatten und waren angesehen beim ganzen Volk. Da steht nicht, sie waren angesehen bei den Juden oder sie waren angesehen bei den jetzt frischen Christen, sondern sie waren angesehen beim ganzen Volk. Meine Frage ist an uns, wo sind wir, wo bist du angesehen in deinem Umfeld? Und damit meine ich nicht, dass du Bürgermeister werden musst. Damit meine ich nicht, dass du berühmt werden musst. Damit meine ich nicht, dass du auf den Bühnen stehen musst, sondern bist du in deinem Umfeld angesehen? Wissen die Leute, wer du bist? Wissen die Leute, dass man zu dir kommen kann, wenn man Probleme hat? Wissen die Leute, dass du jemand bist, der nicht hinterm Rücken redet? Wissen die Leute, dass du jemand bist, der immer ein ermutigendes Wort hat, auch wenn es dir selber mal nicht so gut geht, weil es gibt es bei uns auch als Christen. Aber wir können den Leuten bezeugen, dass wir in schwierigen Zeiten sogar einen Halt haben und wir es manchmal nicht greifen können und dann manche Dinge nicht verstehen können und auch nicht erklären können, warum das passiert, aber wir einen Halt haben, sogar in schwierigen Situationen. Wissen das die Leute um dich herum? Und schon merkt ihr, hat gar nichts mit Einsatz zu tun. Sondern es hat was mit einem Lebensstil zu tun, der dein Umfeld verändern kann. Wissen deine Nachbarn, dass du derjenige bist, wenn da Streit gab zwischen der Nachbarschaft, dass du den ersten Schritt machst und kommst und sagst, ey komm, das war alles irgendwie ein bisschen doof, lass uns mal wieder einen Kaffee zusammen trinken, ich lade dich ein. Oh, Nachbarschaft. Heißes Thema. Aber ist es das, was wir als Christen vielleicht machen könnten? Und zwar nicht, weil es gezwungen ist. Nicht, weil, naja, wir müssen es ja machen und jetzt tun wir mal so. Nein, weil dieser Jesus in uns lebt. Weil wenn wir zusammenkommen und Gott anbeten, da strahlt die Freude Gottes in uns hinaus. Weil du in dem Wort Gottes bist, weil du das Wort Gottes kennst und weil du weißt, wenn du mit Gott redest, kriegst du Zuspruch und dann kannst du damit auch Menschen erreichen. Wusstet ihr, dass es drei Dinge gibt, die uns als Christen am meisten herausfordern? Das ist Bibellesen, das ist Beten und Menschen erreichen. Und ich meine nicht das Beten, wo wir als Gemeinde zusammenkommen, sondern dein persönliches Gebet mit Gott. Und wisst ihr, was der Teufel am meisten hasst? Wenn du das Wort Gottes kennst, wenn du regelmäßig mit Gott redest und von ihm Zuspruch bekommst und wenn du Menschen erreichst. Und dann wundere ich mich gar nicht, warum das die drei Dinge sind, die uns am meisten herausfordern. Und stell dir mal vor, wir sind in diesem Normal drinne, wir leben das, wir lieben das, im Wort Gottes zu lesen. Ja, und das fordert mal heraus und ja, du darfst auch mal eine halbe Stunde länger schlafen. Alles keine Frage, es geht mir nicht um Religiosität, sondern es geht mir um ein erfülltes Leben, geführt mit dem Heiligen Geist, der dir hilft, im Wort Gottes zu lesen, der dir hilft, regelmäßig mit Gott zu reden und nicht nur einmal die Woche, sondern am besten auf dem Arbeitsweg, wenn du im Auto sitzt, wenn du auf dem Fahrrad sitzt oder keine Ahnung, wo du deine Zeit hast. Ich muss früher aufstehen, damit ich die Zeit habe. Weil wenn meine Kinder wach sind und die in die Schule müssen, geht nichts mehr. Ja, das ist manchmal auch Disziplin, das weiß ich. Also Kaffee anmachen, hilft. Versteht ihr mein Herz darin? Ich glaube, damit könnten wir die Welt echt verändern. Wie reagieren wir aber auch auf die Menschen, die anders glauben? Weißt du, wir denken manchmal, wir sind besser. Wir denken manchmal, wir haben die Weisheit gefressen, wie man so schön sagt. Und versuchen das auch den Leuten so zu vermitteln. Wie, du glaubst am Buddha? Was ist denn das für ein Quatsch? Weißt du eigentlich, was du da anzapfst? Was für Mächte dabei sind? Weißt du, und auch die Frage mit Moslems, wie redest du mit Moslems? Wertschätzend oder sagst du ihnen gleich, das, was du glaubst, ist falsch? Diese Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, guck dir mal an, wie Jesus das gemacht hat. Den er am meisten eingeheizt hat, waren übrigens die Gläubigen und nicht die Nichtgläubigen. Die Pharisäer, die es eigentlich hätten wissen müssen, von der Schrift her. Und ich habe eine Story für euch noch mitgebracht, um noch zu zeigen, weil ich bin ja selber damit herausgefordert. Ja? Ich bin, bevor ich Christ geworden bin, hatten wir so ein paar esoterische Sachen am Start, so Pendeln und all so ein Zeug. Und dann ist meine Mutter gläubig geworden, dann sind wir durch einen Heilungsgottesdienst, weil meine Mutter vor meinen Augen geheilt wurde, auch gläubig geworden. Und dann waren wir so unterwegs, bin jetzt ja ins Missionswerk gekommen, habe ich ja schon erzählt. Wir sind mit den Teams manchmal unterwegs und haben manchmal noch einen Platz frei und bieten den dann an. Mitfahrgelegenheit, schon mal gehört? So, und dann bietest du einen Platz an. Kann jemand dazukommen? Kennst du nicht die Person? Weiß nicht, wo sie herkommt? Kriegst sogar noch Geld dafür. Ist auch cool. So, und dann war das so, wir fahren auf den Parkplatz, um die Person einzuladen. Und du siehst schon vom Weiten, allein vom Kleidungsstil, das ist eine sehr spirituelle Person. Versteht ihr, was ich meine? Also schon so eher Richtung esoterisch, um das mal grob zu sagen. So, und dann bist du ja vielleicht schon als heiliger Christ so am Überlegen, was machst du denn jetzt? Willst du so jemanden bei dir im Auto haben? Der so mit solchen Mächten und Sachen dann mit reinkommt ins Auto, bist du da noch geschützt bei 150 auf der Autobahn? Also ich weiß, kennt ihr solche Gedanken? Also... Dann denkst du, ja, na doch, Jesus wird schon stärker sein. Ja, er ist stärker. Amen? Amen. Jawohl, Amen. Also wir, sie natürlich ins Auto gebeten, fahren los. Und wenn du so 3 Stunden fährst mit einer fremden Person, dann also brauchst du ja gar nicht gleich von Jesus reden. Du brauchst ja einfach nur, Mensch, wo geht's denn hin? Nach Nürnberg? Ja, warum musst du denn nach Nürnberg? Ja, wisst ihr, ich bin eine Tanz-Yoga-Lehrerin und ich gebe jede Woche in Nürnberg Tanz-Yoga-Unterricht. So, jetzt überlegst du wieder. Tanz-Yoga. Also ich weiß nicht, was du von Yoga hältst. Wie gesagt, ich komme ja so ein bisschen aus dem Background. Mein Tipp wäre, als Christen brauchen wir einfach nicht. Ne? Jede Übung, da wird wirklich ein Hindu-Gott verehrt mit jeder Übung, die du machst. Und deswegen sage ich, komm, lass es. Pilates ist auch gut, ist auch besser für den Rücken sogar. Ne? So mal als Reha-Sporttrainer. Ich bin auch Reha-Sporttrainer, also ich habe da ein bisschen Ahnung von. Aber jeder muss selber wissen. Aber jetzt mal aus diesem Background heraus haben wir sie drin und sagen, oh, Tanz-Yoga, okay. Was machst du? Wie reagierst du drauf? Oh, warte mal, also da müssen wir mal drüber reden, ob das in Ordnung ist. Oder, so wie wir es gemacht haben, fragen, ach, sehr interessant, wie bist du denn dazu gekommen? Und dann erzählt sie und erzählt sie, und hast schon was damit erlebt? Und dann erzählt sie und erzählt sie. Und dann überlegst du so, was könntest du jetzt so sagen? Kennt ihr so, wie kriegt man jetzt die Kurve so auf Gott so, ja? Und ich dann einfach so, weißt du was? Wir sind auch total spirituell. Sie so, echt? Ich so, ja. Und dann haben wir erzählt, was wir mit Gott erlebt haben. Sie so, boah, das ist ja fast so wie bei einem guten Freund von mir, der ist Moslem. Das ist ja fast das Gleiche. Genau. Und du denkst so, das dritte Mal schon, Und dann fängst du an, so, willst du jetzt diskutieren? Nee, kannst nicht, wir haben fast diskutiert. Und dann sage ich, du weißt, bevor wir diskutieren, ich musste Gott erleben, um zu wissen, dass es ihn gibt. Und sie sagt, stimmt. Ich sage so, sehr gut, stimmt. Willst du Gott erleben? Wofür könnten wir mal beten? Und sie so, oh ja, ich habe so Knieprobleme. Ich habe solche Knieschmerzen, dass ich manchmal keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben kann. Jetzt überlegst du wieder. Ey, wenn du die jetzt heilst, dann mach die ja weiter. Aber wenn du jetzt sagst, ja, du, sorry, ist wahrscheinlich das Gericht des Herrn. Hast du auch nichts gewonnen. Also fragst du dich kurz, wie würde es Jesus machen? Und Jesus sagt, heile sie. Wie so, okay, komm. Leg mal deine Hände auf die Knie, ist auch manchmal, ja, die anderen können auch die Hände auf die Knie legen, das müssen nicht immer wir machen, außerdem waren wir am Steuer, ne, 150 nach hinten, ist schlecht, haben versprochen, beim Beten lassen wir die Augen auf, 150 auf der Autobahn. So, wir beten ganz kurz, ja, und machen danach eine Pause und dann so beim Rauschen, sagen, komm, probier mal aus, dann sagt sie, boah, das gibt's ja gar nicht, die Schmerzen waren komplett weg. Und dann sagte sie, und das war echt cool, dann sagte sie, ja, aber als ich mich schon in euer Auto reingesetzt habe, hatte ich das Gefühl, meinen Knien geht's besser. Habe ich auch noch nicht gehört. Kennt ihr Healing Rooms? Schon mal Healing Rooms gehört? Ja, wer kennt es? Ja. Doch, also viele. Dachte ich mir, Healing Car? Ist ja auch nicht verkehrt. Fährst von Stadt zu Stadt. So, einmal Tür auf, hinten einmal durchrutschen und auf der anderen Seite geheilt wieder aussteigen. Auch cool, oder? Dann gibst du noch so ein Heft mit. Naja, gut. Also... Nein, also unser Herz ist total, mit den Leuten zu reden. Ihr Lieben, versteht ihr? Das ist der Punkt. Ey, lasst uns die doch nicht verurteilen. Das kannst du im Kopf haben. Ja, das verstehe ich total. Aber wie wäre es denn, wenn wir so ein offenes Herz haben und einfach mit den Leuten Zeit verbringen? Jetzt sagst du, ja, na, du bist so, du machst es. Und nee, ich musste das lernen. Wisst ihr, ich war früher defensiv höflich. Was heißt das denn? Das heißt, ich war nur höflich dann, wenn es nötig war. Also sprich, fällt einer vor deine Füße, na gut, dann helfe ich halt. Und Gott hat mich herausgefordert und hat gesagt, Basti, fang an, offensiv höflich zu sein. Keine Angst, ich habe keinen Stress, ich renne nicht den ganzen Tag rum, kann ich helfen? Sondern ich gucke bewusst, ich bete morgens um 8 Uhr, könnt ihr beim Handy gucken, klingelt mein Wecker und sagt, bete, Heiliger Geist, komm her, fülle mich mit deiner Kraft und zeig mir die Dinge, die du vorbereitet hast. Und dann habe ich gar keinen Stress mehr. Aber plötzlich meine Ausrichtung für den Tag ist, ich sehe manche Dinge, die ich vorher vielleicht nicht gesehen habe und bin da manchmal höflich. Manchmal bin ich 10-mal höflich und es passiert gar nichts. Aber trotzdem fühlt es sich gut. Und die Personen fühlen sich auch gut. Und manchmal das 11. Mal geht durch das Höflichwerden, beginnt ein Gespräch. Einfach so. Klar, man lernt es, das haben wir ja gestern beigebracht. Das lernt man dann auch, so ein Gespräch zu führen. Aber wisst ihr, das ist so, wenn wir anfangen würden, mehr in diesem Bereich zu wachsen und bereit zu sein und auch über deinen Schatten ein bisschen zu springen und trotzdem darf jeder in seiner Art bleiben, wie er ist oder sie ist. Du sollst niemanden kopieren, aber Gott, glaube ich, wird dir eine neue Dimension von diesem Lebensstil geben, wenn du sagst, ich möchte da rein. Das glaube ich fest. Wir haben zum Beispiel, wir haben auch so einen Tisch heute mit. Ihr kennt bestimmt auch vom Werner schon die Hefte, die er immer mal mitgebracht hat. Ich habe dann so ein Heft halt immer mit, ne? Das ist evangelistisch hier für so die Esoteriker. Ja, und dann, wenn ich manchmal nicht so ein gutes Gespräch hatte, dann schenke ich ihnen aber noch was. Oder manchmal ist es so mein Einstieg auch, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte das auch lernen, wir haben extra Bücher mitgebracht, das How to Go haben wir komplett überarbeitet, haben es richtig erneuert und helfen euch richtig, wie führe ich ein Gespräch, aber auch, wie kriege ich raus, wie wirke ich mit meiner Person auf andere. Haben wir schon mal gemerkt, dass wir alle sehr unterschiedlich sind, ne? Ist auch in Ordnung, ist gewollt so von Gott. Aber wie wirke ich auf die anderen da? Dass du selber erkennst, wer du bist. Lernst, wie du für Leute beten kannst, wenn du mit Leuten über den Glauben sprichst. Wie du ein Wort der Erkenntnis bekommst. All diese Dinge könnt ihr nachher gern bei uns am Tisch angucken. Aber ich glaube ganz ehrlich, das Wichtigste ist, dass du bereit bist zu sagen, ich möchte in diesen Lebensstil rein. Und dafür möchte ich jetzt gleich für euch beten. vielleicht kann das Lobpreisteam auch schon mit nach vorne kommen. Und es wäre super genial, wenn ihr das Lied anstimmen würdet, was wir vorhin zuletzt gespielt haben. Heilig, heilig. Wäre das okay? Oh, ihr seid der Hammer. Das Ding hat mich vorhin fast umgehauen. Und wisst ihr was? Ich bin so jemand, vielleicht ist es religiös, ich glaube nicht. Ich stehe beim Beten immer und erst recht beim Anbeten. Und ich sage mir immer, weißt du, ich bin ja nicht groß, aber ich bin 1,70 näher an Gott dran dadurch, weil ich stehe. Wenn du die Freiheit hast, stell dich doch mal mit hin, weil ich würde jetzt gern für euch beten. Ich möchte euch auch die Möglichkeit geben, einfach darauf zu reagieren, wo Gott heute zu dir gesprochen hat. Wisst ihr, meine Worte ist das eine und dass wir auch gelacht haben, ist das andere, ist alles super. Aber ich glaube, das ist viel wichtiger, dass der Heilige Geist in dein Herz hineinspricht. Und wenn es nur ein, zwei Punkte sind, die für dich zutreffen, hey, genial, sind vielleicht andere Punkte als für einen anderen wieder. Aber hey, das Wichtigste ist, dass Gott in dein Herz hineinspricht. Und lass uns in dieser Zeit, wo wir jetzt in Anbetung gehen, werde ich zwischendurch innerhalb des Liedes einfach auch beten für euch. Ich werde vielleicht auch ein, zwei Fragen stellen, worauf du reagieren kannst. Wir werden nach der Predigt nachher auch, das wird Daniel noch sagen, auch für Leute hier vorne noch beten. Aber lass uns erstmal reingehen. Lass uns mal Gott einfach danken. Danke, Jesus, dass du hier bist, mitten unter uns. Danke, dass deine Kraft durch den Heiligen Geist hier ist. Halleluja, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du der Vollender bist. Dass du jede einzelne Person von uns kennst, ja. Dass du weißt, wo wir gerade herausgefordert sind. Du weißt, wo wir selber Kämpfe im Glauben auch haben, Jesus. Aber das hält uns nicht davon ab, anderen Menschen diese Hoffnung weiterzugeben, auch ehrlich sagen zu können, hey, ich habe nicht auf alles eine Antwort, aber lass uns doch einfach zusammen beten. Ich bete für deine Situation. Herr, hilf uns dabei, dass unsere Herzenshaltung zu dir gerichtet ist. Nicht auf uns gerichtet, sondern zu dir gerichtet ist. Dass wir in unserem Umfeld den Unterschied machen, die Menschen uns kennen, weil wir die sind, denen sie vertrauen können. Zu denen sie kommen können, wenn sie Hilfe brauchen. Zu denen sie kommen können, wenn sie Not haben. Zu denen sie kommen können, wenn Leute krank sind und Hilfe brauchen. Zu denen sie kommen können, dass sie mal einkaufen gehen und mit ihnen Zeit verbringen. Zu denen sie kommen können und wissen, bei dieser Person finde ich Frieden. Herr, ich bete, dass du hier durchflutest, die gesamte Gemeinde, mit deinem Heiligen Geist, dass du offenbarst, dass da, wo wir uns manchmal zu sehr verstecken, weil wir denken, dass wir das nicht können, dass du uns hineinführst in eine Freiheit und Leichtigkeit. Und das bete ich ganz besonders heute für jeden Einzelnen von euch, dass wir in eine Leichtigkeit hineinkommen, mit Jesus im Alltag zu leben. Dass wir andere Menschen davon anstecken, weil sie erkennen, du siehst so erlöst aus. Und zwar, weil du sogar in schwierigen Zeiten einen Frieden und eine Ruhe ausstrahlst und auch ehrlich bist, wenn du sagst, du bist herausgefordert. Aber du mit Jesus gehst und sie erleben, du hast etwas, was sie brauchen. Heiliger Geist, ich bete, dass hier neue Ideen entstehen, dass neue Ideen entstehen. Ich danke dir, dass hier Menschen sind, die alte Menschen auf dem Herzen haben. Ich danke dir, dass darin einer der größten Schätze sind, die in einer Gemeinde sind. Menschen, die in Seniorenheime gehen. Zu Menschen gehen, die nicht mehr die Möglichkeit haben, in eine Gemeinde zu kommen. Die am Ende ihres Lebens sind. Die letzte Möglichkeit haben, sich mit Gott zu versöhnen. Und du ein echter Engel Gottes bist, wenn du vor Ort bist, wenn du Zeit mit ihm verbringst, mit ihm betest, sie erinnerst an das, was früher bei ihnen im Leben war, wo sie noch an Gott geglaubt haben. Dass du ihnen das weitergibst, was du von Jesus empfangen hast, dass du mit ihm betest und sie sich sogar mit ausgestreckter Hand an Jesus festhalten und sagen, ich brauche diesen Jesus. Ich glaube, dass es hier Menschen gibt, die das auf dem Herzen haben. Und ich möchte dir ehrlich sagen, wenn das ist, wo Gott dein Herz gerade zum Schlagen bringt, dann sage ich dir ehrlich, ich möchte dich nie bei einem Straßeneinsatz sehen. Sondern ich möchte dich da sehen, wo Gott dir eine Stärke gegeben hat. Glaub mir eins, viele, die auf die Straße gehen, Die könnten das gar nicht, bei alten Menschen am Bett sitzen und mit ihm beten. Hey, wie gut, dass wir so unterschiedlich sind. Wie gut, dass Evangelisation nicht nur eine Sache ist, sondern dass es ein breites Feld ist. Ich danke dir, dass wir Menschen sind, die junge Leute auf dem Herzen haben, die zugedröhnt und zugekifft auf irgendwelchen Skaterplätzen sitzen und keine Hoffnung mehr haben, die in den letzten 2 Jahren Suizidgedanken hatten, die nicht mehr wussten, wo sie hin sollten. Und wir als Christen zusammenstehen und sagen, Herr, du bist meine Stärke. Und es soll keine Drohung sein, sondern es soll eine Ermutigung sein. Du hast eine Stärke von Gott, die diese Menschen dort draußen brauchen. Und ich weiß, dass hier Menschen sind, die mit dem Thema total herausgefordert sind. Und Gott wird dir die nächsten Tage, wenn du willst, wird er dir die nächsten Tage zeigen, welche Menschen um dich herum genau Hilfe brauchen. Vielleicht ist der Nachbar, in dem du schon 5 Jahre lebst, der so verbittert ist, vielleicht weil er Dramen erlebt hat, vielleicht einen Schlaganfall hatte. Ich glaube, hier ist jemand, der hat einen Nachbar, der hatte vor kurzer Zeit, ein paar Monate her, einen Schlaganfall und kann seitdem nicht mehr vernünftig leben und ist verbittert. Und ich glaube, dass du genau der Engel Gottes bist, um für ihn da zu sein. Hab doch einfach ein dienendes Herz für diese Menschen. Du wirst dir die Herzen öffnen, einfach mit deiner Hingabe zu diesen Menschen. Und sie werden dir zuhören und sie werden dir erzählen. Und wenn du hörst, was in deren Leben los war, glaub mir, das wird dein Herz durchfluten. Du wirst plötzlich verstehen, warum diese Person, weil sie ohne Gott lebt, so verbittert wurde. Du wirst verstehen, warum diese Person vielleicht jedes Mal so unfreundlich reagiert. Aber ich glaube, dass Gott dir wirklich so einen Moment gibt, wo du genau im richtigen Moment bei dieser Person stehst, um ihr was Gutes zu tun. Vielleicht bist du eine Person, die gerne Spieleabende macht. Und du denkst so, hä? Was hat das mit Evangelisation zu tun? Hey, das hat was damit zu tun, dass du mit Menschen Zeit verbringst. Und du deine Nachbarn oder deine Arbeitskollegen einlädst und sagst, hey, wir machen wieder ein Skatabend, hast mal Lust dabei zu sein? Und ihr spielt zusammen und danach sitzt ihr zusammen und redet zusammen und du erzählst davon, wie du durch schwierige Zeiten gekommen bist, weil die andere Person vielleicht gerade erzählt, dass sie schwierige Zeiten hat. Leute, das ist das, was ein normales Leben ist als Christ. Hey, und wenn du super Spieleabende machst und es jeden Abend machst, jede Woche machst, bitte, 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 komm nicht mit auf die Straße. Es sei denn, du hast es auf dem Herzen. Hey, dann machst du mehr Einsatz als manch anderer Christ, der auf die Straße geht einmal im Monat. Wenn du ein Herz für kleine Kinder hast, für Mütter hast, mit Babys, hey, fang doch an, Mutter-Kind-Treffen zu machen. Jede Woche. Die Leute kommen, glaubst du, wenn die wissen, dass es sowas gibt, dann kommen die. Du hast Zeit mit ihnen. Bitte, bitte, komm nicht mit auf die Straße, sondern mach das, was Gott dir gegeben hat. Oh, ich glaube, hier sind ein paar Leute, die gerade sagen, wieso, ich kann das alles, ich will aber auch mit auf die Straße. Ja, darfst du. Ich habe gar nichts gegen Straße, ihr Lieben. Hey, lasst uns die Straße fluten, aber hey, finde das, was Gott dir gegeben hat. Die Stärke, die du hast. Und meine Frage ist an dich, bitte lass dabei mal die Augen geschlossen. Weil das ist eine Entscheidung, die du selber triffst. Egal, ob dein Ehepartner neben dir steht, dein Freund, deine Bekannte oder wer auch immer. Mir ist wichtig, dass du weißt, du stehst jetzt selber vor Gott. Und so wie Gott mich damals gefragt hat, fragt er auch heute dich, möchtest du mehr in diesen Lebensstil hinein? Möchtest du mehr in diesen Lebensstil hinein? Dass Gott dir zeigt, was du gut kannst und du damit Connection zu Menschen aufbaust. Vielleicht die Person bist, die auf Arbeit anfängt, die Gruppe richtig genial in Werten zu leiten und nicht mehr über den Chef mit zu meckern, sondern eher für den Chef zu beten, als dass du meckerst. Und du merkst, wie es plötzlich dein Umfeld beeinflussen wird. Meine Frage ist an dich, möchtest du den Unterschied machen im Alltag? Und möchte ich jetzt für dich beten? Und frag dich ganz bewusst. Und wir machen das ganz klassisch, weil wir das kennen als Pfingstcharismatiker. Wir kennen das. Ja, eine Entscheidung treffen und sagen, das möchte ich Gott. Und du darfst es bewirken. Deswegen meine Frage an dich, möchtest du das? Wer von euch möchte in diesen Lebensstil rein? Heb einfach mal deine Hand oder deine beiden Arme. Dann möchte ich einen Segen für euch aussprechen, dass ihr dort, wow, Halleluja, Jesus. Oh Jesus, du siehst dieses Potenzial dieser Gemeinde. Und ich bete, dass eine neue Frische hineinkommt. Eine neue Frische, die die Welt verändert, die das Umfeld verändert. Ich bete, dass du jede einzelne Person, die sich bereit hält und sagt, hier bin ich, Jesus, fülle mich wieder neu mit dieser Motivation, anderen Menschen zu begegnen. Dass du hineinkommst und es wirklich freiwilligst, Herr. Und dass du überführst und dass da, wo du schlechte Gedanken hast, wo du vielleicht schlechtes Gewissen hast, dass Gott sagt, hey, hör auf, ich bin da, wir gehen zusammen voran. Jesus, komm mit deiner Kraft. Bei all den Werken, die wir tun können, wir brauchen deinen Heiligen Geist, Jesus. Und ich bete, dass du das bewirkst, Herr. Ich bete, dass da, wo Menschen gerade so überführt sind, anfangen zu weinen, Herr, dass du es laufen lassen kannst. Gott fängt an, das aus dir rauszuwerfen, was dich in den letzten Jahren so beschäftigt hat, dass du gelähmt warst, Dinge zu tun. Ich bete, dass deine Kraft, Jesus, jetzt wirksam wird bei jeder einzelnen Person, die hier steht und sagt, hier bin ich. Halleluja, Jesus. Und ich danke Jesus für diejenigen, die gerade sagen, boah, nee, ich kann das gerade nicht, ich möchte es gerade nicht, das ist mir zu viel. Nummer eins ist keine Verdammnis. Und das ist auch nicht der Punkt. Alles hat seine Zeit. Und ich glaube, dass Gott dir begegnen wird und wird dich ganz liebevoll in den Arm nehmen und sagen, hey, bleib entspannt, ich bin bei dir. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich lebe das schon seit Jahren so. Hey, super, dann geh weiter, neue Stufe, neues Level. Aber ohne dabei Stress zu haben. Ich bete, dass allein die Anzahl von Menschen, die hier ist, dass sie anfängt, andere Menschen anzustecken. So danke ich dir, Jesus, dass du mit uns bist, dass du uns nicht allein lässt. Und ich danke dir, dass vielleicht sogar heute schon bei Nachbarn und morgen auf Arbeit oder wie auch immer Situationen kommen, wo du gar nicht anders kannst, als einfach mit dieser Liebe Gottes den Menschen zu begegnen. In Jesu mächtigem Namen, Herr. Amen.